Diese Folge Lauf dich frei wird dir präsentiert von Brooks Running. Let's run there.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis.
Versuch einfach mal zu sehen, dass das, was da passiert, mit dir als Mensch einfach überhaupt nichts zu tun hat. Du bist nur gerade sehr nah da dran, was man dann als Rechtfertigungstool immer ganz nett nimmt. So nach dem Motto, ja, aber es ist doch mein Bruder oder ja, aber es ist doch meine Mutter oder ja, es ist doch, muss doch dann letztendlich einfach auch zuhören und muss sich doch damit auseinandersetzen. Nein, muss man nicht. Weil man, glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt sicher mitgehen kann und sich damit auseinandersetzt und einfach auch da ist. Aber irgendwann ist dann irgendwann ein Level erreicht, wo du dich dann auch besser wirklich verabschiedest.
Und Dr. Burak Yildirim.
Man weiß bei vielen psychischen Erkrankungen auch nicht unbedingt, was der Auslöser ist, weil man nicht einordnen kann, war es ein grober Auslöser oder waren es eher Puzzleteile, die sich über Jahre Schritt für Schritt zusammengesetzt haben und am Ende dann ein Puzzleteil den Ausschlag gegeben hat.
Wir haben in den ganzen Folgen immer mal wieder über unsere Geschwister gesprochen, über Burak. Und ich glaube, die sind teilweise ganz anders als wir. Verrückt. Aber irgendwie geben Geschwister auch was mit, sowohl im Positiven als auch manchmal im Negativen. Und manchmal ist es auch so, dass sie Dinge weitergeben, die wir gar nicht so richtig steuern können und die sie auch selbst nicht so richtig steuern können. Und darüber wollen wir heute sprechen, wenn es nämlich zum Beispiel um psychische Erkrankungen innerhalb einer Familie geht und was das dann da so auslöst und letztendlich auch mit unserer mentalen Gesundheit machen kann und was man damit anfangen kann und wie man damit umgehen kann. Darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Erstmal willkommen zurück und schön, dass du da bist.
Vielen Dank, mein Lieber. Ich freue mich auch. Wie geht's dir sonst? Alles gut?
Ja, mental geht's mir gut, körperlich geht's mir gut. Alles soweit eigentlich, Paletti. Ich hänge immer noch so ein bisschen in Südafrika fest, gedanklich, obwohl das jetzt schon wieder Wochen her ist, aber es hat halt einen bleibenden Eindruck auf jeden Fall hinterlassen. Wie geht's dir?
Auch sehr gut, vielen Dank.
Bist du im Praxisfieber schon wieder voll drin oder kommst du gerade erst rein?
Nee, volle Lotte schon. Ja? Ich hatte ja ein bisschen weniger Urlaub. Weil unser Haupturlaub ist ja dann meistens in den Sommerferien mit den Kids. Und deshalb hatte ich die ein oder andere Woche schon Vorsprung. Nee, ich bin wieder voll drin, volle Lotte.
Das heißt, du schraubst an Knochen und Gelenken.
Und unter anderem.
Unter anderem. Gab es denn in der Zwischenzeit schon einen Mental Health Moment der Woche?
Ja, der hatte auch mit dem Job und mit der Praxis zu tun, nämlich mit unserer Idee, die wir ja dort verfolgen, die du ja im Grunde auch kennst. Und zwar habe ich eine Podcast-Folge gehört mit Professor Jens Ebing, Sportwissenschaftler, / Sporttherapeut, war auch einige Jahre an der Charité in Berlin in der Muskel- und Knochenforschung. Und er hatte mal so einen Einblick gegeben in sein Krankheits- und Unfallregister und hat unter anderem davon erzählt, dass er sich im Rahmen eines Autounfalls umgangssprachlich würde man sagen, das Genick gebrochen hat. Mhm. Und wurde dann operiert, wurde dann zweimal nachoperiert, weil sich die Schrauben gelöst haben. Und sein damaliger Arzt, der ihn betreut hat und dann mitbekommen hat, dass er nach einigen Wochen in der Lage war, ich sag jetzt mal wieder am Alltag teilzunehmen. Und nach drei Monaten sogar dann sein Sportstudium wieder aufzunehmen. Damals ihm ja mehr oder weniger gesagt hat, ihre Muskeln haben ihnen das Leben gerettet. Und das hat mich natürlich noch mal so ein bisschen direkt gecatcht. War auch übrigens der Grund, warum ich die Folgen dann angehört habe. Weil das für uns in unserer ich nenne es mal bewusst, Praxiswelt in Pulheim, ist die Muskulatur ein ganz, ganz entscheidender Faktor und vor allen Dingen auch, und das ist das Schöne, ein beeinflussbarer, in der Regel beeinflussbarer Faktor. Und gibt so einen schönen Satz, den man sich, oder den ich mir eigentlich mehr oder weniger aufs Kopfkissen habe sticken lassen, damit ich es auch nicht vergesse. Und der Satz lautet, adressiere das System und nicht das Symptom. Mhm. Weil du natürlich mit der Adressierung des Systems die meisten Symptome bekämpfen kannst. Und das hat mich noch ein bisschen noch mal daran erinnert, dass man eben auch bei diesen zum Teil schweren Verletzungen und auch Verletzungen, bei denen man gemeinhin denken würde, um Gottes Willen, der hat sich das Genick gebrochen, der kommt nie wieder zurück, Rollstuhl gelähmt, etc. pp. Aus dem Kollegen Ewing ist dann unter anderem auch sportlich einiges geworden, wissenschaftlich einiges geworden und vor allen Dingen eben hat ihn das, so wie ich ihn verstanden habe, eben auch ermutigt, sich dem Thema Muskulatur noch ein bisschen mehr zu widmen. Und deshalb war das sicherlich ein hartes Beispiel, ein schweres Beispiel, aber ein sehr, sehr gutes im Blick auf das Thema Muskulatur, Krafttraining, auch bis ins hohe Alter. Dass also Krafttraining nicht für die jungen und mittleren Jahre vorgesehen ist, sondern letztendlich auch für die älteren Jahrgänge. Und wir erleben das, wie gesagt, in der Praxis zuhauf, gerade ältere Kunden mit Zustand nach Prothesen, mit Zustand nach Brüchen und mit Zustand nach vielleicht Schlaganfällen und so weiter, wie die sich wirklich mit Training, mit speziell auf funktionellem Krafttraining so weit verbessern, dass letztendlich auch die alten Tage noch schön werden.
Super spannend und dann kriege ich sofort ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, gerade, und das ist ja das, kann dann ja nur ständig mit dem Kopf nicken, aber gerade dann, wenn man weiß, dass man seine Muskeln besser pflegt und dafür sorgt, dass man genug Muskelmasse hat, um gerade dann, wenn man dann nicht mehr 25 ist, dass es dann eben massiv darauf ankommt, dass du eben, ja, dass du was mit deinen Muskeln tust, um dauerhaft fit zu bleiben, dass da klingelt es bei mir wieder. Und ich denke so, immer mal wieder werde ich in diesem Podcast von dir dran erinnert, dass ich da noch so ein paar Dinge einfach auch zu erledigen habe, wie wir alle natürlich. Also ich glaube, wie viel Prozent der Deutschen tun regelmäßig etwas für ihre Muskeln, entweder für den Aufbau oder zumindest für den Muskelerhalt. Es ist halt einfach letztendlich neben den Knochen unser Gerüst.
Ja,
und das ist etwas, was wir so, so oft vernachlässigen, wie vieles andere auch. Und da sind wir gut beraten, vielleicht einfach auch mal so einen Podcast mit Herrn Ewing zu hören, um mal wieder Inspiration zu kriegen. Deshalb.
Vor allem ist es halt, ich sage immer, das ist am Ende des Tages die Software. Viele konzentrieren sich auf die Hardware. Was ist mit Knochen? Was ist mit Knorpel? Vor allen Dingen Stichwort Arthrose. Was ist mit den Menisken im Knie und so weiter und so fort? Aber das Entscheidende ist, dass wir natürlich auf die Hardware, vor allen Dingen, wenn sie dann die ein oder andere Schramme hat, schwer einwirken können. Aber auf die Software drumherum, die können wir nochmal neu bespielen, die können wir programmieren, ein Update runterladen und. Ne? Und deshalb ist für uns dieser Zugriff enorm wichtig, weil wir sehen das ja vor in erster Linie auch im Berufssport. Wir haben im Berufssport teilweise Gelenke, wir haben über Lindsay Vonn letzte Woche gesprochen, unter anderem über ihre Teilprothese, die sie ja dann mit unter 40 bekommen hat. Also für viele Menschen ist eine Prothese etwas, ja, mit 70, 80, dann kriegt man Prothesen. Ja, aber Lindsay Vonn ist keine 70 oder 80 gewesen, als sie ihre Prothese oder ihre Teilprothese bekommen hat, sondern wesentlich jünger. Das heißt, wir haben es vor allen Dingen im Berufssport mit sehr, sehr teilweise groben Verschleißerscheinungen der Gelenke zu tun. Und trotzdem schaffen es die Athleten, und das jetzt nicht, indem sie permanent mit Medikamenten vollgepumpt werden oder permanent gespritzt werden. Wir haben zu diesen Themen wunderbare Folgen in der Vergangenheit aufgezeichnet, sondern sie trainieren das System, sie trainieren die Software. Und die sorgt dafür, dass auch eine angekratzte Hardware noch gut laufen kann. Und deshalb ist dieses System oder dieses Prinzip einfach sehr wichtig, dass man viele, viele Dinge, vor allen Dingen auch viele Dinge, die Beschwerden verursachen, durch Training, auch wenn sich das komisch anhört und auch zu einfach und leicht, um wahr zu sein, aber es ist nun mal so. Und deshalb war es nochmal ein schöner Cliffhanger auch für mich nochmal, gedanklich.
Sehr gut, ja, ich nehme da auch gerne nochmal was mit.
Also auf jeden Fall. Ran an die Muskeln. Wie war deine Woche?
Ja, auch gut. Ich hatte einen großen Lerneffekt. Es gibt so ein paar Dinge, die ich, wie jeder Mensch, so ein bisschen für mich einfach als mantramäßig mir immer wieder sage, probier es. Wenn du es nicht probierst, dann wirst du nie erfahren, ob du mit deiner Vermutung richtig lagst oder eben auch nicht. Und es gibt so ein paar Dinge, die, in der letzten Folge hast du einfach auch mal sowas angesprochen, wie fast religiös oder fast ethisch Dinge, die man für sich so beschließt, was man so macht und was man nicht macht. Also die eigene Ethik. Und einer der zentralen Punkte ist eben, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich auch nur im weitesten Sinne jemanden irgendwie ungerecht behandelt habe, auch jemand, der mir gar nicht nahe steht, dann biete ich zumindest an, dass man das aus der Welt räumt. Und bisher ist es immer so gewesen, oder ich sag mal so gewesen, dass das in 95% dann auch passiert ist. Und super, super selten, ein oder zwei Fälle, wo das dann nicht zustande kam. Und diese wenigen Fälle, die arbeiten in mir, sind aber dafür verantwortlich, dass es Erkenntnisse gibt. Und genau so eine Situation hatte ich vor kurzem wieder. Das hatte was mit dem Beruf zu tun und es gab da eine Challenge. Und wenn man Kontrahent von irgendwas ist, dann geht man ja seinen Weg, weil man irgendwie dieses Race auch gewinnen will. Das ist immer mal wieder so. Das ist auch in der Kommunikation so. Das ist dann, wenn man Kampagnen macht, wenn man sich darum kümmert, dass der Kunde, für den man irgendwie zuständig ist, eben einfach auch maximal gut abschneidet. Und es gibt Bereiche, da wird einem unterstellt, dass man das besonders hart macht oder böse macht oder gerade dann, wenn man so in meinem Bereich arbeitet, dass man mit in Anführungsstrichen unfairen Mitteln kämpft. Was in meinem Fall und in vielen Kollegenfällen überhaupt nicht der Fall ist, sondern wir verfolgen alle nur das Ziel, dass unsere Kunden gewinnen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das versucht man herzustellen. Naja, und bei einer dieser Challenges habe ich immer wieder gehört, dass die Gegenseite hat fallen lassen, dass ich jemand bin, der mit sehr harten Bandagen kämpft, der nicht ablässt, der wie ein Terrier ist, der, keine Ahnung, dann ich fragte mich die ganze Zeit so, warum entsteht denn dieser Eindruck? Warum ist das nur, weil man zielgerichtet ist, weil man versucht, das Maximum rauszuholen? Und dann ist dann ein bisschen Zeit vergangen und dann dachte ich mir so, bietet doch einfach mal, jetzt ist ja eh alles vorbei, bietet doch einfach mal ein Gespräch an. Bietet doch einfach mal an, dass man sich da verständigt. Ohne irgendeinen Hintergrund, sondern und dann habe ich eine längere E-Mail geschrieben und auch noch WhatsApp und war fest davon überzeugt, dass jemand so cool ist und dann einfach sagt, ja klar, dann lass uns das zumindest mal besprechen oder aus der Welt räumen. Und das ist jetzt viele Wochen her und es passierte nichts. Und ich bin mir auch sicher, dass da nichts weiter passieren wird. Und das hätte ich so nicht vermutet, bestätigt aber eigentlich all das, was so passiert ist und wie ich vorgegangen bin. Und bestätigt leider auch, und das muss, gehört ja auch zum Wachsen dazu, zu erkennen, dass es eben nicht nur souveräne Menschen gibt. Und dass es nicht nur Menschen gibt, die auf einer ähnlichen ethischen Welle reiten, wie man es selbst tut. Und das ist nicht ganz einfach. Aber du kennst das hundertprozentig selber, dass wenn man eine eigene Ethik hat und viele, viele, viele Menschen würden die immer unterschreiben, gibt es doch Fälle, die das komplett anders sehen. Was einen dann, wenn man damit zu tun hat, plötzlich sehr erstaunt. Was man auch immer gedacht hat, dann wird man bestätigt. Heißt ein bisschen was von Self-Fulfilling Prophecy. Aber es geht ein Lernprozess damit einher. Und ja, das ist genauso gewesen. Und ich habe jetzt nicht unbedingt einen positiven Mental Health Moment der Woche, aber einen sehr bereinigten, weil es dann Klarheit schafft. Und du dir nicht vorwerfen kannst, du hättest es nicht versucht.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Aber noch schwieriger wird's, wenn man meint, ethisch eine Einstellung zu haben, die in dem Moment vom dem jeweiligen Umfeld überhaupt nicht so gespiegelt wird. Also man denkt, man ist alleine mit dieser Einstellung. Aber das Schöne ist, vor wem muss man sich ja am Ende rechtfertigen? Also natürlich in erster Linie vor sich selber. Mhm. Und wenn man, so wie ich, gläubig ist, vom lieben Gott. So, und dann denke ich mir, dann kann man auch am Ende des Tages sagen, von seiner Warte aus, ihr habt alle Unrecht und ich habe Recht. Aber das, was mich betrifft, und das haben wir in der Medizin, gibt es so einige Themen, die normalerweise ethisch etwas schwierig sind, aber total weit verbreitet. Nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Mhm. Und das ist schwierig. Das ist enorm schwierig. Mhm. Und aber man muss für sich eine, man muss für sich ein Fahrwasser finden, durch das man mal ein bisschen ruppiger und mal etwas ruhiger geführt wird. Und ja, deshalb kann ich mir gut oder kann gut nachempfinden, dass es ein bereinigender Mental Health Moment der Woche war.
Das war er auf jeden Fall. Ihr kriegt es ja schon so ein bisschen mit seit einiger Zeit. Es ist Brooks, unser Partner in diesem verrückten Podcast. Und natürlich ist es immer so, dass bei der mentalen Gesundheit ein wesentlicher Faktor ja eine bestimmte Bedeutung hat, nämlich die Motivation. Und das ist nicht nur in unserem Leben, Alltagsleben so, sondern es gilt auch für das Laufen. Und da geht es ja letztendlich einfach auch darum, wie motiviert man sich eigentlich, so man nicht regelmäßig läuft? Wie ist es eigentlich in Wettkampfsituationen? Wie ist es, wenn man ambitionierte Ziele hat? Da gibt es ganz, ganz viele Fragen rund um die Motivation, wenn es direkt mit dem Laufen zu tun hat. Und deshalb bin ich froh, dass ich die Event-Marketing-Specialist Rental Territory Britt Rogers von Brooks bei mir habe. Guten Morgen, Britt, hallo.
Guten Morgen, hi.
Sag mal, wir wollen ein bisschen über Motivation sprechen. Und das ist ja nicht unwesentlich beim Laufen. Zumindest ganz egal, ob man jetzt den Schweinehund überwinden muss oder ob man ambitionierte Ziele hat. Hier hast du gerade eben so ein bisschen angedeutet. Was bedeutet denn für dich Motivation?
Ja, Motivation ist eigentlich der alltägliche Antrieb. Also ohne Motivation ist das Leben ja irgendwie langweilig, würde ich sagen. Also man braucht eigentlich für alles Motivation, sei es der Sport, sei es das Laufen, sei es morgens zur Arbeit fahren. Also für mich ist wirklich Motivation so ein bisschen wie das Benzin im Auto, also einfach der Antrieb. Und ohne Motivation funktioniert mein Leben eigentlich gar nicht, um es mal ganz so spitz zu sagen. Ja.
Wenn man aber Motivation gar nicht so richtig hat, also sprich, oder ich sag mal so nur partiell hat, kann dir das Laufen auch schon ein Stück weit helfen? Ist das Laufen für dich einfach auch so ein Motivationsbringer? Nicht nur etwas, wofür du Motivation aufbringen musst?
Je nach Tagesform oder je nach Tag abhängig, bringt mir Laufen, besonders morgens in den Tag, um in den Tag reinzukommen, um die Motivation zu haben, in den Tag zu starten zum Beispiel. Also
Also ja klar, also kennt ihr jeder, der das mal tatsächlich mehrmals über einen längeren Zeitraum, finde ich, vor allen Dingen ausprobiert hat. Wenn du so eine Routine hast, so eine Art Morgenroutine hast, kann das tatsächlich auch wirklich so ein Boost für den Tag sein. Es dauert ein bisschen, das ist zumindest meine Erfahrung. Ja, ist bei dir auch so.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade diese Routine zu bekommen und diesen, du hast es eben gesagt, den Schweinehund zu überwinden. Gleichzeitig ist es aber, wenn man das geschafft hat und wenn man das routiniert macht oder morgens aufsteht, laufen geht, die Motivation findet, fühlt es sich richtig, richtig gut an. Also
ja. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du schon auch regelmäßig läufst und auch viel läufst. Gibt es denn so persönliche Ziele, die du hast für 26?
Ja, ganz klassisch vielleicht. Ich habe jetzt einige Halbmarathons hinter mir. Tatsächlich steht nächstes Jahr der Marathon an, der ganze. Ich bin noch nie einen Marathon gelaufen und habe jetzt gesagt, ich würde es gerne mal machen. Ich komme ursprünglich nicht aus dem Laufsport. Ich habe erst vor kurzem auch wieder angefangen zu laufen. Und für mich ist das halt schon was sehr, sehr Krasses, dann einen Marathon zu laufen. Also es ist für mich wirklich nicht mal eben so. Klar. Und deswegen steht das jetzt nächstes Jahr an.
Gibt es schon ein Ziel? Also beziehungsweise, ziehst Quatsch, aber einen speziellen Marathon, den du laufen möchtest?
Ich würde gerne in Wien laufen.
In Wien?
Also genau, da sind wir ja auch vor Ort und haben wir uns jetzt so in den Kopf gesetzt, mein Freund und ich.
Dass ihr in Wien laufen wollt?
Genau, schöne Stadt, hab nur Gutes gehört über den Marathon, deswegen.
Den kenne ich nicht. Ich kenne andere, aber den kenne ich leider noch nicht. Denn
ich auch noch nicht. Und der ist auch schon im April, deswegen es ist jetzt gar nicht mehr so lang hin.
Siehst du, deshalb habe ich, glaube ich, Wien nicht gemacht, weil wenn Marathon, dann war es bei mir immer eigentlich Pflicht, den Hamburg-Marathon zu laufen. Also wenn du den noch nicht gelaufen bist und du bist den ja noch nicht gelaufen, weil du noch nie Marathon gelaufen bist, dann ist es wirklich ein toller Marathon. Der ist wirklich ganz fantastisch. Genau.
Den Halbmarathon, das war damals mein erster Halbmarathon.
Hamburg?
Also, ja.
Ja, siehst du. Gut, dann weißt du, wovon ich spreche.
Sehr schön.
Ja. Wie bleibst du denn motiviert, um deinen Trainingsplan umzusetzen, so du denn einen Trainingsplan hast?
Ja, wir sind gerade dabei, uns noch einen zu erstellen, beziehungsweise wir haben schon so grob einen, aber tatsächlich bringt mir mein Freund oder jemand, mit dem ich zusammen Sport mache, ist so meine Motivation. Ich kann mich auch gut selbst motivieren, aber wenn man jemanden hat, der das gleiche Ziel hat, das ist so, der dann auch mal sagt, komm, wir gehen jetzt laufen oder selbst wenn es regnen sollte, wir gehen jetzt raus. Und da brauche ich schon immer jemanden, der dann vielleicht ein bisschen den Antrieb, also oder mich anstupst. Personen, mit denen ich zusammen Sport mache, sind so meine Motivation, das jetzt im Winter auch durchzuhalten.
Ach krass, guck mal, das ist ja total unterschiedlich bei Läuferinnen und Läufern, ne? Also manche sagen, finde ich total super, wenn jemand irgendwie mit mir läuft und mit mir trainiert. Es gibt auch welche, die sagen, ich nervt mich total, weil ich irgendwie gerne mein eigenes Tempo hätte und irgendwie mir meine eigenen Gedanken machen möchte und meine eigene Strategie. Ich finde das immer sehr, sehr, sehr krass und unterschiedlich. Aber gut, dann umso besser, wenn du die Entscheidung, wenn ihr die Entscheidung getroffen habt. Mega gut.
Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das alleine so für mich gemacht hätte. So, ich laufe jetzt einen Marathon allein. Also wir machen es zusammen und mein Freund wird auch mit mir laufen und nicht irgendwie vorlaufen oder von daher, ist das mir schon irgendwie so ein Ding, das ich, glaube ich, nicht allein gemacht hätte.
Mega gut. Coole Taktik. Hätte ich mir auch irgendwann an irgendeiner Stelle gewünscht, ehrlicherweise. Jetzt hat ja das Laufen, sagt man, auch immer was mit dem Kopf zu tun und logischerweise einfach auch die mentale Stärke. Gerade wenn man einen Marathon läuft, ist das ja dann irgendwann, laufen die Beine alleine bis Kilometer, das ist wirklich ein Phänomen, also irgendwie zwischen 30 und 32 passiert dann nochmal was im Körper. Und da entscheidet dann spätestens auch der Kopf, ob du weitermachst oder nicht. Und ich glaube dann eben einfach auch bei dem Halbmarathon, finde ich, geht's immer noch, aber beim Marathon wird es dann echt knackig, weil der Kopf dann irgendwie sagt, warum? Immer dieses Riesenfragezeichen, warum tust du das? was glaubst du? Glaubst du, dass mentale Stärke für einen Wettkampf entscheidend sogar sein kann?
Ja, also das ist meine größte Angst, dass irgendwann der Kopf nicht mehr mitmacht beim Marathon, gar nicht mal der Körper. Und ich glaube auch, um es vielleicht wirklich so auch zu sagen, ich glaube, die mentale Stärke ist wichtiger als die körperliche Stärke oder das Training, was man vorher hatte. Also ich glaube, der Kopf, gerade beim Laufen, der ist das Wichtigste, weil in deinem Kopf fängt das irgendwie alles an. Und gerade so, ich habe sogar selbst schon beim Halbmarathon Kilometer 17, 18, wo es dann langsam irgendwie zäh wird, bevor dann irgendwie der 19., 20. Kilometer kommt, das Ziel in Sicht ist, da fängt der Kopf an zu sagen, oh, ich habe eigentlich keine Lust mehr. Und da muss man sich durchbeißen. Also ich glaube, mentale Stärke ist in jeder Sportart oder ja doch beim Laufen in jeder Sportart sehr, sehr wichtig. Mhm. Oder das Wichtigste vielleicht auch sogar.
Ja. Ich weiß noch, selbst beim Halbmarathon hätte ich nicht gedacht, dass das eine Kopfsache ist, weil bis Kilometer 15, bei meinem ersten Halbmarathon ging es mir noch gut. Und dann plötzlich war irgendwie alles aus. Und ich dachte so, nein, wie kriege ich denn das jetzt noch hin, irgendwie diese letzten läppischen 5 Kilometer? Ja, ja. Gar nicht so einfach.
Besonders in Hamburg hatte ich das dann, wo man so um die Alster läuft und man weiß genau, man muss eigentlich auf die andere Seite der Alster, aber es hat nicht aufgehört und wann biege ich denn endlich ab? Und das war für mich, also für meinen Kopf war das Horror zu wissen, ich muss auf die andere Seite der Alster, also ja.
Wie bereitest du dich denn mental vor, um solche neuen Grenzen zu erreichen? Also ich meine, das ist die doppelte Distanz. Du kennst nur die Hälfte bisher. Gibt es irgendwas, was du tust dafür, um zu sagen, so, okay, das ist die Hälfte, aber die andere Hälfte schaffe ich auch noch?
Ja, also nein, gibt es an sich nicht. Also ich wünschte, ich würde super gerne mal so ein Training ausprobieren, so Mentaltrainings. Das Einzige, was ich mache, um auch runterzukommen und um mich irgendwie ja nicht daran zu denken, ist tatsächlich so Yoga oder Meditation so vor Wettkämpfen oder vor Läufen. Aber ich habe mir da noch nicht so eine gute Strategie überlegt, wie ich da mit meinem Kopf, wie ich das schaffen soll. Also ich bin immer ein Typ, sehr viel reden, sehr viel mit verschiedenen Leuten reden und Freunde, die schon Marathons gelaufen sind und so weiter. Aber ich würde unglaublich gerne mal versuchen, ob es so ein Mentaltraining gibt für Läufer, das vorher mal zu machen, ob es einem selbst auch was bringt oder ob man das selbst irgendwie schafft.
Guter Punkt. Ist das Mentaltraining für Läuferinnen und Läufer?
Also ich kenne es, ich kenne es von anderen Sportarten und dass es sowas dann halt auch gibt vor großen Wettkämpfen und dass die sich hinsetzen mit einem professionellen Arzt oder Trainer und das dann wirklich auch üben über wochenlang vorher.
Auf jeden Fall in der Fußball-Bundesliga ist das ja auf jeden Fall Usus, dass sie auch jemanden haben, der sie dann mental begleitet. Es gibt ja auch Psychologen, die das tun. Abschließende Frage, hast du schon einen Schuh, mit dem du laufen wirst in Wien? Weißt du schon?
Ja, also ich laufe super gerne natürlich im Moment den Hyperion Max. Mhm. Ich überlege aber aufgrund der Strecke auf den Glycerin Max umzuswitchen. Einfach ein bisschen mehr Komfort, ein bisschen mehr Cushioning. Das ist so. Ich würde jetzt anfangen, mit dem mal zu trainieren, weil ich immer nur mit dem Hyperion trainiere. Mhm. Aber
gerade wenn man also müde wird. Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass es der Glycerin Max wird von uns, von Brooks.
Vielleicht, weil wenn man müde wird, ist ganz gut. Wenn man einfach noch ein bisschen mehr Cushion hat, ne? Dann kann das ein ganz guter Punkt sein, um ein bisschen Support zu haben.
Ja, ja. Und der Hyperion ja eher, geht ja eher Richtung Speed.
Genau.
Und ich glaube, dass ich bei meinem ersten Marathon nicht auf Speed gehen werde, sondern einfach es einfach gern schaffen möchte. Und wenn die Zeit auch noch stimmt, ist schön, aber ich habe da keine Ambition, eine super Zeit zu laufen. Ich möchte es gern schaffen, weil es mein erster ist. Und dann mal gucken, wie ausbaufähig es ist.
Klingt sehr, sehr gut. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg und danke, dass du heute dabei warst und so mal ein bisschen was mitgebracht hast zu Sachen, zum Punkt Motivation. Und
danke dir.
Alles Gute fürs Laufjahr 26.
Vielen Dank.
Danke dir. Tschüss.
Ciao.
Lass uns mal eintauchen in eine Welt, die, ich weiß nicht, ob du das in Ansätzen jemals erlebt hast, aber wenn ein Familienmitglied psychisch angeschlagen ist, mental vielleicht einfach auch schon seit längerer Zeit Probleme hat, ist es jetzt irgendwie nicht verwunderlich, dass das einen Impact hat auf die ganze Familie. Gerade lass uns, deshalb ist das Thema ja auch so, beim Thema Geschwister bleiben, die ja sehr nah logischerweise an uns, in der Regel sehr nah an uns dran sind. Und ja, obwohl man jetzt nun verschwistert ist, ist es trotzdem so, dass es verrückterweise eigenständige Menschen sind und man teilweise noch nicht mal unbedingt, selbst wenn man dieselben Eltern hat, reingucken kann in einen Kopf und auch nicht verstehen kann, dass es vielleicht manchmal einfach auch von der DNA her oder was auch immer da passiert ist, Dinge gibt, die einen separieren, und das sind dann eben zum Beispiel psychische Krankheiten. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Und die Frage ist auch, was macht das mit uns und wie kann man sich da vielleicht auch ein Stück weit vor schützen und trotzdem aber auch da sein? Weil es ist ja am Ende des Tages ein Familienmitglied. Gibt es so Momente, wo du da vielleicht mit in Berührung gekommen bist, oder gibt es aus dem Bekanntenkreis Fälle oder wie auch immer, die exemplarisch so ein bisschen dafür stehen? Ja, also nicht nur für das Thema stehen, sondern auch, wie man damit umgehen kann?
Ja, habe ich in vielerlei Hinsicht, also auch Sportler, die ich betreuen durfte, und deren Geschwistersituation, Kunden aus der Praxis, die natürlich in erster Linie wegen körperlichen Beschwerden kommen, wo man aber dann merkt, aus dem Gespräch heraus, da gibt's noch einen anderen oder anderes, viel größeres Störfeld. Und deshalb ist das etwas, womit ich in den letzten Jahren und in unterschiedlichen Varianten konfrontiert wurde und auch helfen konnte, mich einbringen durfte. Und man merkt natürlich sofort, gerade bei psychischen Erkrankungen, das gilt aber auch für körperliche Erkrankungen, allerdings sind die häufig ja auch etwas anders in der Wahrnehmung. Weil, sag mal, wenn man sich jetzt das Bein gebrochen hat oder einen Bandscheibenvorfall hat und so weiter, da gibt's so therapeutische und zeitliche Richtlinien. Ne, man macht jetzt das, dann macht man das, das dauert ungefähr so lange. Beim Thema psychische Erkrankung ist das ein bisschen schwieriger natürlich, je nachdem, um welche Form der Erkrankung es sich handelt. Aber das wirkt sich schon auf das gesamte Familiensystem aus. Und wenn es dann ein Geschwisterkind ist, also mit anderen Worten, die Person hat auch noch Geschwister, unterschiedlicher Altersklassen, das darf man auch, glaube ich, in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass es nochmal was anderes ist, ob es ein Geschwisterkind ist in der Vorschule oder in der Grundschule oder schon im Berufsleben mit eigener Familie. Aber Fakt ist, dass das eben aufs gesamte Familiensystem auswirkt und häufig dann natürlich die Geschwisterkinder, jetzt in dem Fall, die nicht betroffen sind, aber irgendwo, ja, ich will nicht sagen im Schatten stehen, aber zumindest der Fokus sich der Familie eben auf die erkrankte Person richtet. Was aber, das habe ich auch erlebt, auch sehr positiv sein kann, weil man nun mal auch sich fokussiert. Aber nochmal, es ist auch ein bisschen davon abhängig, wie alt die Geschwisterkinder sind.
Muss aber auch sagen, ich kenne es auch und ich muss gestehen, dass ich immer wieder, obwohl ich das weiß und obwohl ich mich damit oft auseinandergesetzt habe innerhalb auch der Familie, ich immer wieder erstaunt bin, welche Facetten das alles hat. Also es hört nicht auf, das mal so zu sagen. Es hört nicht auf, dass du immer wieder damit konfrontiert wirst und auf eine andere Art und Weise. Und sei es nur, dass du mit einer Person länger nicht gesprochen hast und warum auch immer, öffnet sich eben dann jemanden noch mal ein Stück mehr, weil die Situation gerade so ist, weil es gerade reinpasst. Und du sitzt da und du hörst zu und kannst es kaum fassen, weil da Aspekte plötzlich hochkommen, die du so nie wusstest, die du so nie gecheckt hast und auch nicht vermutet hättest, dass eine psychische Erkrankung so tief in den Alltag eingreifen kann. Also wir sprechen jetzt nicht davon, dass mal jemand eine Gesprächstherapie macht und ein bisschen seine Kindheit aufräumt, sondern es geht hier um harte Depressionen, es geht hier um medikamentöse Einstellungen, es geht hier um vielleicht Klinikaufenthalte, es geht hier darum, dass dir jemand erzählt, Dinge wie, ich kenne so viele, die dieselbe Erkrankung haben wie ich und nur wir können miteinander wirklich gut kommunizieren, also wir in einer Bubble, die sich, oder wir in einer Parallelwelt, die sich aufgebaut hat, wo sich Menschen dann auch austauschen über ihre psychischen Krankheiten. Und das finde ich immer wieder auf der einen Seite bemerkenswert und auf der anderen Seite macht es mir auch ein Stück weit Angst, weil ich feststelle, dass ich eben doch nicht genug weiß. Nicht nur über das Familienmitglied, sondern auch über die Krankheit selber, weil du, naja, also wenn dir jemand aus der Familie sagt, naja, ich habe Depressionen, ja gut, ich habe Depressionen, okay, gut, und dann hat man da so gefährliches Halbwissen, aber du weißt ja nie, wie macht sich das bemerkbar? Du weißt nie, welche Facetten hat das? Und was bedeutet das denn für mich? Also was bedeutet das dann auch für unsere Beziehung? Was bedeutet das für die Beziehung zwischen den anderen Familienmitgliedern und dem Familienmitglied? Und das ist eben in einigen Artikeln, unter anderem bei der FAZ, auch klasse beschrieben, dass da eben einfach so viel plötzlich dann an Emotionen auftaucht, wenn ein Familienmitglied erkrankt ist, wo sich auch andere zum Beispiel auch eine Schuldfrage stellen. Also bedeutet, was ist denn mein Part daran? Warum ist jemand so erkrankt? Hätte ich da besser aufpassen müssen? Hätte ich Alarmsignale sehen müssen? Hätte ich, keine Ahnung, ja, und ich weiß zum Beispiel auch aus eigener Erfahrung, ich weiß nicht, ob ich das hier jemals erzählt habe, aber ein sehr, sehr guter, erst, wie soll ich sagen, aus einer Geschäftsbeziehung, dann wurde das eine Freundschaft, jemand, den ich wirklich sehr, sehr gemocht habe und auch sehr, dachte ihn auch sehr genug zu kennen, nahm sich irgendwann das Leben und ich bekam dann plötzlich mit, was für eine Parallelwelt dieser Mensch sich aufgebaut hatte. Und die Familie wusste davon, aber trotzdem blieb das in der Familie. Es drang nicht nach außen, weil dieser Mensch das auch nicht wollte. Und diese Familie struggelte auf ganz schlimme Arten und Weisen, weil sie es nicht erzählen durften, weil es in dieser Familie geschlossen blieb, weil es etwas war wie ein Geheimnis quasi, weil niemand richtig wusste, wie können wir diesem Menschen helfen. Und da waren ganz viele verschiedene Gefühle auch am Start. Von Traurigkeit über Kummer, über Besorgnis, über Hass. Alles dabei. Also das heißt, das, was oftmals beschrieben wird und auch gerade in aktuellen Artikeln online, ist ein Potpourri von Emotionen. Und vor allen Dingen aber auch das Phänomen, über das wir immer mal wieder sprechen, es wird nicht richtig publik. Es wird nicht so richtig drüber gesprochen. Und was natürlich schwierig ist, weil du A, natürlich offiziell die Erlaubnis brauchst, weil du B, wenn du öffentlich darüber sprichst, dann einfach auch Mut brauchst, weil du logischerweise dann auch einige, die Angst haben, erkannt zu werden, ganz schön komplex insgesamt. Aber die Frage ist, wenn du damit Erfahrung hast, auf verschiedenen Ebenen, wie schafft man es, sich selbst dafür zu schützen oder eine Distanz zu haben, wenn man so nah dran ist? Ich meine, für dich als Arzt doch sicher brutal schwierig, weil du das regelmäßig hast, weil es nicht nur Geschwister sind, sondern so wie du sagst, eben einfach auch Sportlerinnen und Sportler vielleicht und vielleicht aber auch Menschen, die du lange und gut kennst. Wie kriegt man das hin, dass man empathisch auf der einen Seite ist und irgendwie einfach auch helfen kann auf der anderen Seite, aber so, dass es eben dann doch nicht mit einem nach Hause geht und es weiter mit einem arbeitet?
Schwierigster Balanceakt, das muss man schon sagen, vor allem wenn es um psychische Themen geht. Körperlich kann man immer sagen, ja, ich habe nun mal nicht den Bandscheibenvorfall oder ich habe nun mal nicht den Kreuzbandriss, aber bei psychischen Themen und ich sage immer, es gibt keine Zufälle. Wir nehmen die Folge heute auf und ich habe morgen einen Termin in der Praxis von einem Sportler oder mit einem Sportler, dessen Mutter mich im Vorfeld angerufen hat und gesagt hat, wir haben einen Termin, aber es geht in erster Linie um Panikattacken. Und dann denke ich mir, okay, ich bin ein primär Orthopäde. Aber die unter anderem wohl mit der früheren körperlichen Verfassung zusammenhängen. Und das ist ein Termin, auf den ich mich auch vorbereiten muss. Deshalb bin ich auch sehr froh gewesen, dass sich die Mutter des Sportlers gemeldet hat im Vorfeld und gesagt hat, also der, ich nenne es mal, der Kittel brennt, aber auf einer ganz anderen Ebene. Und das Spannende, glaube ich, egal ob das jetzt für mich als Mediziner ist oder auch dann für Familienmitglieder oder Geschwister, wenn man im Bereich der psychischen Erkrankungen ist und man hat sogar eine Diagnose, eine handfeste, und googelt das oder gibt das bei ChatGPT ein, dann guckt man immer nach den passiven Maßnahmen. Also ich sag mal, Fieber, Wadenwickel, Husten, Honig, Zwiebelsaft, Kopfschmerzen, Paracetamol, Minzöl, vielleicht ein Ibuprofen. Haben wir auch eine schöne Folge gemacht, eine Ibu geht immer, ja, in diesem Zusammenhang. So, das Problem ist aber, dass man bei dem Thema, wie kann ich helfen, also dann meistens keine passiven Maßnahmen findet. Man findet keine Wadenwickel, man findet keinen in dem Zusammenhang, man findet keinen Hustensaft aus Neuseeland und so weiter und so fort, sondern das sind meistens Dinge wie Empathie zeigen, Sensibilität, Unabhängigkeit, Stärke, um sich selber zu schützen und Fähigkeiten zur Konfliktlösung. Das sind alles mehr oder weniger Tu-Wörter, ja, und Wie-Wörter. Und das ist schon, finde ich, die größte Herausforderung für jedes Familienmitglied und auch für meiner Meinung nach jeden, der in diesem medizinischen Bereich tätig ist. Weil diese Personen legen auch die Wörter auf die Goldwaage. Und man muss sich dessen bewusst sein, was man von sich gibt, welche Verbindungen man herstellt, ob das persönliche Verbindungen sind oder in meinem Fall Verbindungen zwischen Psyche und körperlichen Beschwerden. Das sind Dinge, mit denen man sich aktiv auseinandersetzen muss. Und das ist wirklich für viele emotional vor allen Dingen eine ganz, ganz große Herausforderung, der man sich natürlich auch in einer gewissen Form auch stellen sollte für den Zweck und für ein übergeordnetes Ziel, dass es dem Familienmitglied und in meinem Fall dem Kunden beziehungsweise der Kundin gut geht und besser ergeht. Aber das ist zumindest medizinisch betrachtet, finde ich, der größte Effekt, dass man wirklich ins aktive Handeln kommt. Und darüber hinaus sicherlich auch nochmal, ja, ich sag mal, so ein bisschen sich selbst vielleicht entdeckt und auch psychosoziale Kompetenzen entwickeln kann.
Finde ich sehr interessant, vor allen Dingen, dass du das nochmal Wolle genommen hast, so den Gedanken, dass es ganz gut ist, wenn man dann irgendwie jemanden hat, der, der einen unterstützt, also so wie die Mutter zum Beispiel in dem Fall ist. Finde es aber auch völlig verrückt, dass man, oder zumindest mal doch, ich kenne da einige und das ist bei uns ja auch so in der Familie, dass man teilweise eben einfach auch strategisch total gut sein muss und vorgehen muss. Also wir reden jetzt hier über Emotionen, wir reden jetzt hier über, klar, letztendlich auch so Fachbegriffe wie Co-Abhängigkeit, ne? Also das heißt also, wenn jemand psychisch krank ist, das kann ja auch, können auch Alkoholprobleme sein, zum Beispiel Drogen. Wir reden jetzt hier immer über Depressionen, das ist sehr vielfältig. Gibt es eben gerade in Familien ja immer wieder das Phänomen der Co-Abhängigkeit. Also das bedeutet, dass man dann eben einfach auch solche Leute covert und sagt, naja, es ist, ja, trinken ein bisschen viel ist aber gar nicht so schlimm. Oder hat manchmal auch so ein bisschen ein Hau weg, aber ist das auch, ist halt so. Ne? Also das ist so wegmoderiert. Das gehört ja schon auch ein bisschen dazu zur Co-Abhängigkeit, weil man eben nicht darüber sprechen will, weil man eben das auch nicht so richtig wahrhaben will und weil man vor allen Dingen die Person, was ja auch erstmal von der Grundidee gar nicht falsch ist, auch schützen will. Wobei das ja wahrscheinlich dann in diesem Moment einfach auch falsch ist oder nicht die richtige der richtige Weg. Was ich aber krass finde, ist eben, dass es wahnsinnig schwer ist, und ich hatte da einige Gespräche auch innerhalb der Familie zu, dass man, wenn man mal so einen versucht, einen Schritt auf die Seite zu treten und man guckt sich die Situation an, gerade zwischen Geschwistern zum Beispiel oder Familienmitgliedern, die einfach sehr nah an einem dran sind, dass du dann irgendwann, also so ging es mir zumindest, in einem anderen Familienmitglied, das gerade massiv betroffen ist von der Krankheit eigentlich eines anderen Familienmitglieds, sagen muss, löst dich davon. Es hat mit dir nichts zu tun. Versuch dich da nicht reinziehen zu lassen. Versuch einfach mal zu sehen, dass das, was da passiert, auch in Auseinandersetzung mit dir als Mensch einfach überhaupt nichts zu tun hat. Du bist nur gerade sehr nah da dran oder du stehst in einem Verwandtschaftsverhältnis, was man dann als Rechtfertigungstool immer ganz nennt, so nach dem Motto, ja, aber es ist doch mein Bruder oder ja, aber es ist doch meine Mutter oder ja, es ist doch, muss doch dann letztendlich einfach auch zuhören und muss sich doch damit auseinandersetzen. Nein, muss man nicht. Weil man, glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt, und der ist wahnsinnig schwer dann irgendwie auch zu finden, sicher mitgehen kann und sich damit auseinandersetzt und einfach auch da ist, aber irgendwann ist dann irgendwann ein Level erreicht, wo du dich dann auch besser wirklich verabschiedest und sagst, damit musst du selber klarkommen. Damit musst du selber aufräumen. Da endet dann letztendlich auch die Kompetenz. Und mein Lieblingsspruch ist bei solchen Familiengeschichten immer, stehe in der Familienkonstellation mit dir da und da und da, aber ich bin nicht dein Therapeut. Das wäre auch schlimm, wenn das so wäre. Und das ist, glaube ich, wirklich die Schwierigkeit, da sein zu wollen, einem Familienmitglied helfen zu wollen, weil wenn eine Familie irgendwie intakt ist, ist das ja ein Urinstinkt, aber dann eben einfach auch an einem gewissen Punkt zu sagen, nee, ich muss jetzt hier auch die Tür zumachen, im Zweifel. Finde ich wahnsinnig schwer, aber ist wahrscheinlich auch nicht gerade ungesund. Wie siehst du das?
Ich sehe das so wie du, dass es sehr schwer ist. Und man darf natürlich auch in dem Zusammenhang die andere Seite nicht unerwähnt lassen, dass selbst wenn man der Meinung ist, dass man sich nicht rausziehen sollte oder muss, sondern Verantwortung übernimmt etc., dass das aber auch zu Stress bei der kranken Person führen kann. Also man kann auch einen Trigger darstellen, den man ja definitiv eigentlich nicht darstellen möchte. Und es gibt natürlich Themen und auch Tische und Schubladen, die sind einfach, die werden nie aufgeräumt. Und man weiß bei vielen psychischen Erkrankungen auch nicht unbedingt, was der Auslöser ist, weil man nicht einordnen kann, war es ein grober Auslöser, war es, ich sag jetzt mal, Gott bewahre, war es ein Misshandlungsfall, körperlich, seelisch und so weiter und so fort, oder waren es eher Puzzleteile, die sich über Jahre Schritt für Schritt zusammengesetzt haben und am Ende dann ein Puzzleteil den Ausschlag gegeben hat. Und deshalb ist auch wichtig, die Person aus der Familie zu beobachten. Also in Situationen auch zu beobachten, gerade wenn mehrere im Raum sind und man sich nicht mit der erkrankten Person bespricht oder unterhält, sondern alle anderen im Raum, was die Person zu diesem Zeitpunkt macht, wie die sich verhält. Und das kann auch unheimlich helfen, sich dann gezielt und zweckmäßig zurückzuziehen. Jetzt nicht nur für sich selber, sondern eben auch für die Person, die dann in dem Moment auch mal weniger physische Präsenz durch Familienmitglieder möchte, das aber vielleicht gar nicht so sagen kann. Also es ist ja auch schwer zu sagen, bitte verpisst euch. Ne? Also ja, das ist nun mal schwer. Das ist nun mal schwer, ne? Weil am Ende, manchmal sitzen die Eltern da, dann sitzt der Bruder da, dann sitzen die Schwestern da, vielleicht kommen sogar die Tanten aus Italien eingeflogen, was weiß ich. Und dann zu sagen, wisst ihr was, ihr geht mir echt alle gerade um Sender, ich brauche Ruhe. So, und das muss man auch erkennen. Bei aller Fürsorge, bei aller, ich bin für dich da, du kannst mich Tag und Nacht anrufen. Na, das sollte, ich sag mal, eigentlich in vielerlei Hinsicht selbstverständlich sein. Aber wichtig ist, dass man eben in beide, ja, beide Brillen aufsetzt.
Ich glaube, am Ende, ich hatte, das war jetzt gar kein Familienmitglied, aber ich hatte wirklich so ein, zwei krasse Situationen, die genau diese Grenze eigentlich klar gemacht haben und die dann aber auch dazu geführt haben, dass ja, dass man oder dass ich eine Entscheidung treffen musste, die eigentlich so gegen die Natur geht. Und das ist das, was ich eigentlich am brutalsten finde, wenn es innerhalb der Familie ist oder innerhalb eines engen Freundeskreises ist, dass du eigentlich vielleicht auf deines Charakters eher versuchen möchtest zu helfen oder zu unterstützen. Du weißt aber, dass du, würdest du es tun, eigentlich genau das Gegenteil von dem erreichst, was du eigentlich tun solltest. Klingt so ein bisschen kompliziert, aber ich weiß nicht, ob ich die Geschichte jedes Mal jemals erzählt hatte, aber es war wirklich so, dass ich einen sehr guten Freund oder einen meiner besten Freunde damals in eine geschlossene Klinik bringen musste. Einfach deshalb, weil der Drogenkonsum so hoch war, dass und dieser Mensch schon mehrfach auch in der Klinik war und ich dann auf seinen Drängen in der Klinik angerufen habe und der Professor dann auch sagte, ach so, ist es wieder soweit, ja, dann sagen Sie ihm aber dieses Mal bitte, dass er für 3 Monate bei uns bleibt, ansonsten braucht er gar nicht zu kommen. Also war da auch, war auch schon bekannt. Das wusste ich natürlich alles nicht. Und um jemanden dann, ja, also es war so, dass ich dann irgendwie so eine Ahnung hatte immer die ganze Zeit und immer gesagt hatte, wenn irgendwas ist, dann ruf mich an. Das also war quasi der Klassiker gewesen. Und irgendwann kam dieser Anruf. Und es war heiß, es war Sommer und jemand sagte mir, irgendwas, komm vorbei und bring harten Alkohol mit. Und ich wusste nicht, was das eigentlich sollte. Und irgendwie habe ich dann im Institut die Frage gestellt, ja, hast du Drogen genommen? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann bin ich an die Tankstelle gefahren, werde ich nicht vergessen, und habe Gin mitgebracht, habe ich Gin gekauft. Was man halt so macht, mittags um 12 im Sommer. Und der Tankwart, genau, zum Frühstück. Und der Tankwart guckte mich auch dementsprechend an. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich sagte, nee, es ist nicht für mich, es ist, ich musste jemandem ja gerade helfen. Und der Tankwart so, ja. und ich bin dann dahin und jemand öffnet mir die Tür, die, ich kannte ihn irgendwie vom Äußeren, aber dieses Wesen, das mich da, mit das mir da die Tür aufgeöffnet, das kannte ich eben nicht. Und um die Geschichte etwas abzukürzen, es war dann so, dass er den Alkohol brauchte, um wieder von dieser Droge runterzukommen, um überhaupt klar reden zu können. Und er erzählte mir dann seine ganze Geschichte und dann eben bat er mich, diese Nummer anzurufen. Und ich habe dann am Ende einen meiner besten Freunde dann zurücklassen müssen in dieser Klinik. Und ich habe mir mehrfach dann die Frage gestellt, ist das richtig, ist das falsch, ist das richtig, ist das falsch. Ich habe dann völlig albern dem Professor gesagt, also wenn der raus will, 100%ig raus will, dann lassen Sie ihn raus, dann rufen Sie mich an. Sagte er, ja, verspreche ich Ihnen. Weil ich Panik hatte, dass der da nicht rauskommen mehr. Also weißt du, also so. Aber ich weiß, dass das Schwerste eigentlich für mich war, jemanden zurückzulassen, zu wissen, das ist der beste Weg, den du jetzt im Moment gerade gehen kannst. Obwohl es gegen deine Natur ist. Obwohl du eigentlich eher sagen würdest, nee, komm, jetzt suche ich lieber mal mit privaten Therapeuten. Also das hat er ja hundertprozentig alles schon irgendwie durchlaufen. Und das wäre falsch gewesen. Es war richtig, das so zu machen. Aber es ist natürlich eine ganz üble Entscheidung. Also das heißt, du lässt dann jemanden los. Und du sagst, da muss er dann eben selber durch die Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das finde ich ganz schwer. Und ich glaube, das ist eben auch das, was in Familien dann auch zu Konflikten führen kann, aber mit Sicherheit eher zu inneren Konflikten, weil das natürlich ganz beschissen ist, wenn das auch ein Familienmitglied ist.
Ja. Sicher. Also, aber du kommst natürlich, wenn du emotional verbunden bist und ein normales und auch ein enges Verhältnis innerhalb der Familie hast, kommst du natürlich aus dieser Konfliktsituation schwer raus, ne? Und das Schöne ist grundsätzlich, und ich glaube, das ist auch etwas, was man mitnehmen sollte, es gibt Profis dafür, die das natürlich medizinisch betrachten, die auch emotional distanziert das betrachten. Also es ist nie so, dass jemand in dem Bereich arbeitet, egal ob er jetzt im orthopädisch-unfallchirurgischen oder im direkt psychiatrisch-neurologischen Bereich, das geht emotional natürlich an niemandem vorbei. Aber man muss diese professionelle Einstellung natürlich wahren, die innerhalb einer Familie, wo auch dann natürlich mehr oder weniger medizinische Laien meistens zusammenkommen, fehlt, diese Distanz fehlt. Man nimmt Dinge persönlich, man nimmt Anteilnahme, man nimmt das mit heim, man schließt das in sich ein und auf, je nachdem, wie man es braucht. Und deshalb glaube ich, muss man ab einem bestimmten Zeitpunkt, vor allen Dingen, wenn man merkt, dass man auch nicht durchdringt und auch mit den Themen, die die Familie betreffen, nicht weiterkommt, dass man natürlich dann auch das ein oder andere rein professionell versucht umsetzen zu lassen.
Nehmen wir die Gedanken mal mit in diese Woche und bin mir ziemlich sicher, dass wir das ein oder andere Mal auch mal wieder über dieses Thema sprechen werden, weil ich glaube, das Thema Co-Abhängigkeit, das Thema Betroffenheit in Familien ist ein riesengroßes. Also wenn du da mal dann in der Tiefe anfängst zu recherchieren, das ist ja wirklich, wirklich krass. Da geht es natürlich auch um Traumata und so weiter. Also ja, hoffentlich war der ein oder andere Aspekt mit dabei, falls ihr da draußen in irgendeiner Form davon betroffen seid. Oder wenn ihr dazu auch vielleicht noch irgendwie Input habt, schreibt uns total gerne. Auch bei Insta oder per E-Mail, völlig Wumpe. Und bin gespannt auf den Austausch auch wieder. Können wir dieses Jahr auch mit dem einen oder anderen Thema bestimmt anbieten und freuen uns immer darüber, wenn ihr auch euch mit einklingt in den Podcast und nicht nur was Themenvorschläge auch angeht, sondern einfach ruhig auch Feedback. Bin ich sehr dankbar für. Danke für heute, lieber Burak. Und nächste Woche ist schon wieder ein neuer Freitag und mit einem neuen, frischen Thema.
Danke, ich freue mich auf die Einladung. Ja. Ich werde sie annehmen.
Sehr gut, sehr gut. Wenigstens einer.
Genau. Dann, schönes Wochenende.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Good Will Run. Wir denken Marken neu.
Diese Folge Lauf dich frei wurde dir präsentiert von Brooks Running. Let's run there.